Live after Lehramt.
Die meisten unserer Kundinnen und Kunden äußern, dass sie an sich eigentlich sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und dass es ihnen Spaß bereitet, dass es vielleicht sogar ihr Traumjob ist, aber nicht in diesem System. Und ein Teil dieser Personen, die dann vielleicht hinterher auch aussteigen, bleibt auch nach dem Berufswechsel im Bereich Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber im bewertungsfreien Raum. Also das Bewertungsding, das ist vielen ein wahnsinniger Dorn im Auge, weil es nicht ihrem Menschenbild entspricht.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. Ich bin gerade in der Vorbereitung für einige Fachtagungen, für die ich eingeladen bin, jetzt im Juni, einmal nach Berlin und einmal nach Koblenz. Und wie sollte es auch anders sein? Es geht um Lehrkräftemangel, um die Gewinnung von Nachwuchs, beziehungsweise auch um die wissenschaftliche Erforschung. Wo bleiben sie denn? Wo sind sie denn alle, die Lehrer? Und da bin ich sehr geschmeichelt, dass mittlerweile da auch die Hochschullandschaft und Verbände auf mich aufmerksam geworden sind und eben auch was von mir hören wollen, meine Stimme hören wollen. Zum einen ist das die Fachtagung Schule ohne Lehrkräfte in Berlin, ausgerichtet von der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Deutschen Lehrerverband. Das ist am 15. Juni. Und falls dich das interessiert, ich verlinke dir das in den Shownotes, denn du kannst dich da kostenlos anmelden, um es auch zu streamen. Du musst also nicht in Berlin wohnhaft sein, kannst du aber, glaube ich, da auch vorbeigehen, dich anmelden und dann da vor Ort sein in der Konrad-Adenauer-Stiftungsakademie in Berlin. Aber du kannst es eben auch streamen. Da bin ich unter anderem mit dem PISA-Chef oder OECD-Bildungschef Andreas Schleicher, dann mit einigen VertreterInnen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, der KMK, und Elternvertretern, Schülervertreter und dann eben natürlich auch bestimmten Vertretern des Lehrerverbandes zum Thema Schule ohne Lehrkräfte, Probleme, Lösungsansätze und Zukunftsperspektiven. Heute möchte ich aber mit dir sprechen oder dich mitnehmen zu einem Vortrag, den ich in Koblenz halten werde, nämlich auf einer zweiten Fachtagung, die ist direkt eine Woche später, nämlich die Fachtagung Wege aus der Lehramtsausbildung und dem Lehrerberuf, ausgerichtet von der Uni Koblenz am 22. und 23. Juni. Da kannst du dich jetzt leider nicht mehr anmelden. Das Publikum oder die Zielgruppe waren auch eher Personen aus der Hochschulwelt oder eben aus Bildungsverwaltung. Bin mal ganz gespannt, was da oder wer da so zusammenkommt. Und auch da werde ich einen Vortrag halten, einen Beitrag leisten. Und zwar zum Thema, wer kommt ins Lehrkräfte-Exit-Coaching und warum? Ich sitze jetzt gerade an der Vorbereitung und dachte, warum lasse ich dich da nicht einfach dran teilhaben? Wenn du schon nicht auf dieser Fachtagung sitzen kannst, dann kannst du trotzdem meine Überlegungen dazu hören. Und da möchte ich dich jetzt einmal mit ins Boot nehmen, was ich da so zum Besten geben werde, zumindest so in groben Zügen. Den Link zu dieser Fachtagung stelle ich dir ebenfalls in die Shownotes. Und wir werden auch die beiden Ausrichtenden dieser Fachtagung hier in einigen Wochen nach der Tagung dann noch hier in diesem Podcast begrüßen dürfen. Das ist die Frau Professor Dr. Svenja Mareike Schmidt-Kühn und Thorsten Fuchs. Ich freue mich schon sehr darauf, da ins Gespräch zu gehen. Ja, wer kommt ins Lehrer-Exit-Coaching und warum? Gefragt wurde ich da oder herausgefordert, so bestimmte Typen zu formulieren, also typische Muster, wiederkehrende Motivlagen und Bedarfe und Konstellationen, unter denen Personen sich Hilfe suchen oder in Zusammenarbeit gehen. Und natürlich, wenn wir über Typen sprechen, dann werden wir Individuen nicht gerecht. Das also direkt als Disclaimer vorweg. Es gibt nicht den einen Typen oder eben die drei verschiedenen Typen, sondern jeder hat seine ganz individuelle Bildungs-, Berufs- und Lebensbiografie und eben ganz unterschiedliche Motivlagen, mit der er oder sie zu uns kommt. Gleichwohl gibt es natürlich bestimmte Muster, die sich rauskristallisieren. Wenn ich also jetzt tatsächlich über Typen spreche, dann immer mit dem Disclaimer, natürlich gibt es da ganz viele Mischfälle oder Dinge, die ich gar nicht berücksichtige. Und Typen haben auch immer so was Abschätziges, Geringschätziges. Also das ist Kandidat A. Das ist Kandidat B. Das also bitte, es ist überhaupt nicht so gemeint, sondern ich spreche jetzt hier einfach über bestimmte Konstellationen und Muster, die wir immer unter unseren Kundinnen und Kunden wiedererkennen. Da möchte ich dich jetzt einmal mitnehmen. Ich habe 7 verschiedene Typen identifiziert, wenn man so will, obwohl die sicherlich jetzt nicht Anspruch auf Vollständigkeit haben. Man könnte jetzt immer noch weitergehen und aus bestimmten Kriterien einen Typus formulieren. Aber ich glaube, du weißt, wo die Reise hinführt. Es geht jetzt einfach darum, dir ein paar Muster vorzustellen, die wir immer wieder sehen. Und dann natürlich, was sind denn eigentlich die Gründe, die Absichten, sowohl individuell als auch die systemischen, institutionellen Konstellationen, weswegen Menschen mit uns in die Arbeit gehen. Wir starten mit verschiedenen Mustertypen und die Reihenfolge ist jetzt vollkommen willkürlich, also nicht nach Häufigkeit aufgeführt. Nummer 1, das wäre die junge Lehrkraft mit unter 8 Jahren Lehrerfahrung. Also ich würde jetzt auf Planstelle sagen, Referendariat mal ausgenommen. Und diese Lehrkraft ist psychosozial überbelastet, beziehungsweise fühlt sich psychosozial überbelastet und fühlt sich auch grundsätzlich falsch. Entweder sie fühlt sich falsch, weil sie das Gefühl hat, den Ansprüchen nicht zu genügen, oder weil er oder sie das Gefühl hat, in diesem System überhaupt nicht reinzupassen, ein anderer Typus Mensch zu sein, einfach nicht anzukommen. Also wir haben dieses Belastungsmuster bei jungen Lehrkräften. Das könnte man identifizieren. Dann gibt es das Muster RückkehrerInnen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, rückzukehren in den Schuldienst. Das könnte zum Beispiel sein, ein Elternteil mit jüngeren Kindern will nicht zurück aus der Elternzeit. Wir hatten in einer der vorigen Podcast-Folgen schon mal das Wort oder den Begriff Abstandserfahrung benutzt. Also wenn man einmal raus ist und das Ganze von draußen beäugt hat, diesen Abstand aufgebaut hat, dann verändert sich oft die Bewertung der Arbeit im Schulsystem. Und wir sehen oft, dass Rückkehrer kritischer auf die Arbeit im Schuldienst schauen und für sich auch schon sich so das Gefühl manifestiert hat, puh, da wieder rein, ich will das so gar nicht. Also was könnten Konstellationen für RückkehrerInnen sein? Rückkehr aus der Elternzeit, Rückkehr aus dem Sabbatjahr, Rückkehr aus dem Auslandsschuldienst oder Rückkehr aus einer Abordnung, zum Beispiel an eine Hochschule. Man hat ein Leben als Nicht-Lehrkraft kennengelernt und auch zu einer Identität gefunden, die sich nicht rein über das Lehrkraftsein definiert und vielleicht schon eine Ahnung davon bekommen, dass man sich auch woanders sehen könnte. Das nächste Muster, das wäre eine Person nach Burnout, die zum Beispiel bereits wieder eingegliedert wurde in den Schuldienst und jetzt aber merkt, an sich registriert, es geht mir wieder schlechter. Also die zum Beispiel von sich sagen würde, ich drohe in einen zweiten Burnout abzurutschen und die das verhindern möchte. Es geht also um Selbstfürsorge, um Verhinderung dessen, was man schon mal erlebt hat und natürlich, was keine angenehme Erfahrung war und jetzt frühzeitig gegenzusteuern. Kann auch sein, dass diese Person gerade akut dienstunfähig geschrieben ist und sich außerhalb des aktiven Schuldienstes befindet. Also es geht um die Bewahrung von Gesundheit nach einem Erlebnis, wo man bereits gesundheitlich sehr, sehr gelitten hat. Ein nächstes Muster, Nummer 4, wenn man das jetzt nummerieren will, wäre Person Ü40 oder ab Ende 30 gründet Business. Das könnte in vielen Fällen ein pädagogiknahes Business sein oder ein ganz anderes, ein Kreativbusiness oder ein Dienstleistungsbusiness. Aber bei vielen unserer Kundinnen und Kunden ist es tatsächlich noch pädagogiknah, wie auch immer das geartet ist. Und oft geht es dabei darum, dass eine Erfahrung, die man im Lehrberuf schon erworben hat und auch einen Professionalisierungsgrad, den man durch Weiterbildung erworben hat, man in der Schule nicht so zur Anwendung bringen kann, wie man sich das für seine Selbstwirksamkeit wünscht. Und dann, weil man ja Lust hat darauf, zum Beispiel als Lerncoach zu arbeiten oder im Bereich Elternberatung, da geht es auch ganz oft drum, professionalisiert man sich dann eben neben Schule. Da ist also gar nicht unbedingt die Ausstiegsabsicht da, sondern der professionelle Weiterentwicklungsaspekt, der eigenverantwortliche Schaffensaspekt eines Businesses und dann eben das wertebasiert zu tun, nämlich oft anhand seiner pädagogischen Werte, die man in Schule so nicht leben kann oder nicht genügend leben kann und das dann eben mit einem eigenen Business tun möchte. Ein nächstes Muster wäre das der Führungskräfte in Schule. Das können sein Schulleitungen oder Mitglieder erweiterter Schulleitungen, Fachleitungen, SchulentwicklerInnen, ZFSL-Leitungen, hatten wir auch schon, DezernentInnen, hatten wir auch schon. Zugegebenermaßen nicht häufig, aber Schulleitungen und Fachleitungen, das haben wir überhaupt nicht selten. Im Gegenteil, wir haben jetzt sogar schon einen Schulleitungsstammtisch, der sich bei uns in der Community entwickelt hat, wo sich eben Mitglieder von Schulleitungen nochmal thematisch zusammengetan haben. Ja, und oft sind diese Personen von ihrer Rolle und den Werten, die ihnen durch Behörde abverlangt werden, nicht überzeugt, sondern wollen näher an ihren Werten und ihren Bedürfnissen arbeiten. Manchmal geht es mit einer Entpflichtung einher, dass man von Schulleitungsposten zurücktritt, manchmal aber eben auch um andere Möglichkeiten der außerschulischen Professionalisierung, manchmal auch, wie kann ich auf höherer Ebene für Schulentwicklung aktiv werden, wie kann ich meine Expertise auch noch im überregionalen Rahmen für Impulse nutzen, wie kann ich im Schulsystem was bewegen. Dann gibt es ein Muster, das nenne ich den oder die Funktionsstellenhopper, Hopperin. Das ist ein Muster, das sehen wir bei Personen, die sehr engagiert sind und die nach ihrer professionellen Nische suchen. Das sind Personen, die oft zwischen psychosozialer Überlastung und Professionalisierungs-Bore-out pendeln. Also zum einen das Gefühl, professionell stehen zu bleiben in Schule oder zumindest nicht die Rahmenbedingungen vorzufinden, sich interessengeleitet hier anhand seines Könnens und seiner Fachexpertise weiterzuentwickeln. Und jetzt werden, ich höre es schon, die Stimmen laut, die sagen, wie kann man sich denn im Lehrberuf langweilen? Jeder Schüler, jede Schülerin ist doch ein ganz eigenes Persönchen. Jeder Tag ist anders, jede Lerngruppe ist anders. Das erfordert immer Einstellen auf die individuelle Situation, Anpassungen der Unterrichtsinhalte. Ja, aber das ist nicht die Art von Herausforderung und Weiterentwicklung, die hier gemeint ist. Es geht hier darum, Wirksamkeit auf höherer Ebene zu erfahren, Impact zu haben, sinnstiftend zu arbeiten und zwar auf einer Ebene, die jetzt nicht eins zu eins nur mit dem Schüler ist, sondern auch wirklich gestalterisch etwas zu bewirken. Und oft merken diese Personen hier an meiner Schule, da kann ich gestalterisch gar nichts bewirken. Vielleicht weil mein Kollegium sehr konservativ und veränderungsresistent ist, weil meine Impulse überhaupt nicht zur Schulagenda passen oder zu dem, wie wir es schon immer so gemacht haben. Und so versuchen diese Personen sehr, sehr viel, verändern sich auf verschiedene Funktionsstellen, um möglichst irgendwann anzukommen und merken, ach, irgendwie komme ich nie an, egal auf welcher Stelle ich jetzt hier bin. Also es ist zwischen psychosozialer Überbelastung und Bore-out. Man fühlt sich ausgebremst, stehen geblieben und sie fragen sich, was noch kommen kann oder darf, um nicht immer wieder die Erfahrung zu machen, vor einer gläsernen Wand zu stehen. So wie es ja auch durch Laufbahnen und durch die Behörden Rahmenbedingungen ganz oft zwangsläufig so ist. Und ein letztes Muster, das ich immer wieder sehe, ist das der Creative Misfits. Irgendwo bin ich mal auf diesen Begriff gestoßen und ich fand ihn so sympathisch und treffend, dass ich ihn für mich übernommen habe. Das sind Personen, die alles sind, aber nicht Mainstream. Oft kreative Personen, oft aus den Geisteswissenschaften oder eben aus den Künsten, Künstler, Musiker, Theaterpädagogen oder Personen, die sich in bestimmten Subkulturen verorten, musikalische Subkulturen oder sonstige, die aber irgendwie immer diese Anderssein-Erfahrungen machen oder ich bin zu kreativ, ich kann mich dieser Regelkonformität oder diesem Konformitätsdruck nur schwer unterwerfen und habe das Gefühl, das ist ja auch gar nicht gewollt. Also weder bei SchülerInnen noch im Lehrerkollegium will man diese kreative Diversität. So, das wären jetzt 7 unterschiedliche Typen. Und ich habe eingangs schon gesagt, es gibt natürlich nicht diesen einen Typen. Es gibt ganz viele Mischformen, bei denen Aspekte aus den verschiedenen Mustern eine Rolle spielen oder aber auch noch ganz andere Aspekte eine Rolle spielen. Aber jetzt in der Herausforderung zu sein, Typen zu formulieren, da habe ich diese 7 formuliert. Was kann ich noch so global beobachten? Ich habe den Eindruck, unsere Kundinnen und Kunden sind eher progressiv und reformerisch eingestellt als konservativ. Ich habe das Gefühl, diese Personen fühlen sich oft allein mit ihrer Position im Kollegium und würden ihr Kollegium zwar als sehr engagiert und gewissenhaft bezeichnen, aber gelegentlich eben auch als eher konformistisch, eher etwas gestrig, eher pädagogisch visionslos und ausgerichtet an dem, das haben wir doch immer schon so gemacht, wenngleich es natürlich viele Ausnahmen gibt. Ich habe das Gefühl oder die Einschätzung, viele identifizieren sich mit dem Konzept Hochsensibilität, Neurodiversität, auch wenn nicht jeder mit dem Konzept Neurodiversität schon vertraut ist. Um das einmal kurz zu schildern, es geht dabei darum, dass man von einem Neurospektrum spricht und dann eben von Personen, die ein eher neurotypisches Erleben haben und die eher ein neurodiverses Erleben haben, deren Nervensystem also schlichtweg auf einer Spektrumsbreite abweicht von der Norm. Dadurch, dass zum Beispiel man besonders sensibel ist oder besonders ablenkbar oder anders wahrnimmt als die Norm. Dazu gehören zum Beispiel Begriffe wie Hochsensibilität, aber eben auch ADHS oder Autismus-Spektrum-Störungen oder Hochbegabung oder Tick-Erkrankungen oder Dyskalkulie, Dyslexie, solche Dinge. Wobei bei uns besonders häufig dieses Hochsensibilitätsmuster vertreten ist oder dass Klientinnen und Klienten sich damit identifizieren können. Was auch mein subjektiver Eindruck ist, ist, dass Personen eher verängstigt sind, eher Angst haben, Fehler zu machen, eine negative Fehlerkultur haben. Sie haben Angst, sich das Leben zu verbauen oder auf irgendeine Art unter negativen dienstrechtlichen Konsequenzen zu leiden, wenn sie sichtbar beginnen, den Lehrberuf zu hinterfragen. Also es ist so eine Kultur der Angst, die mit reingebracht wird ins Coaching und des Misstrauens, gar nicht mal uns persönlich gegenüber, sonst hätte man sich sicherlich nicht für eine Zusammenarbeit entschieden, aber so eine Grundskepsis und Grundangst, jetzt was falsch gemacht zu haben oder was falsch zu machen. Neulich hat eine Kundin uns eine ganz tolle, rührende E-Mail geschrieben, die neu bei uns an Bord war. Ich glaube, der Hintergrund war, dass sie alleinerziehend war und sie hat es besonders positiv registriert, dass wir Alleinerziehenden durch einen 50%igen Rabatt entgegenkommen, ohne da jetzt einen gewaltigen Staatsakt draus zu machen, wo 1000 Dokumente zum Beweis des Status eingereicht werden müssen, sondern dass da eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, wo dann auch sehr schnell direkt eine Lösung angeboten wird. Ein letzter subjektiver Eindruck ist, dass die meisten unserer Kundinnen und Kunden äußern, dass sie an sich eigentlich sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und dass es ihnen Spaß bereitet, dass es vielleicht sogar ihr Traumjob ist, aber nicht in diesem System. Und ein Teil dieser Personen, die dann vielleicht hinterher auch aussteigen, bleibt auch nach dem Berufswechsel im Bereich Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber im bewertungsfreien Raum. Also das Bewertungsding, das ist vielen ein wahnsinniger Dorn im Auge, weil es nicht ihrem Menschenbild entspricht. Das würde jetzt so umreißen, wer kommt da eigentlich zu uns? Man kann jetzt natürlich noch fragen, wie ist denn die Geschlechterverteilung? Wir würden jetzt sagen, das sind 85% weibliche Lehrkräfte. Wie ist denn die Bundesländerverteilung? Da kann man sagen, dass das im weitesten Sinne schon mit der Bevölkerungsdichte der Bundesländer korrespondiert, also bevölkerungsreiche Bundesländer oder das reichste NRW ist auch am stärksten vertreten, während bevölkerungsarme Bundesländer eben sehr wenig vertreten sind, wenn auch doch mit großer Kontinuität. Dann, wie sind denn die Schulformen vertreten? Kann man eigentlich sagen, quer durch alle Schulformen, besonders aber natürlich Grundschule und Gymnasien, denn das sind schlichtweg bundesweit die einzigen Schulformen, die es in jedem Bundesland gibt. Ansonsten gibt es ja viele Schulformen, die es gar nicht in allen 16 Bundesländern gibt. Aber auch kann man eigentlich sagen, dass wir durchweg einen hohen SonderpädagogInnen Anteil auch haben, auch durchaus Personen, die schon raus sind aus dem Lehrberuf und sich andere Wege gesucht haben, aber da noch nicht so richtig angekommen sind. Genau, das wäre jetzt so eine Grobeinschätzung. Ach so, welche Altersklasse? Kann man eigentlich auch gar nicht so genau sagen. Von Referendariat bis Mitte 50 ist auch alles dabei. Ich würde sagen, Kern ist sicherlich zwischen 35 und 45, aber doch mit großzügigen Ausschlägen in beide Richtungen. Also durchaus auch unter 35, auch unter 30 und auch über 45, auch über 50 bis hin 55, 56. Genau, das war der erste Teil einer Doppelfolge zum Thema, wer kommt ins Lehrer-Exit-Coaching und warum. Denn das Warum, das wollen wir dir nächste Woche ausführlich darstellen. Du hörtest heute 7 verschiedene Typen, in Anführungszeichen, die wir in unserem Coaching immer wieder antreffen, natürlich auch in Mischformen. In der nächsten Woche hörst du 7 Gründe, warum Lehrkräfte gehen bzw. in Erwägung ziehen zu gehen. Und die haben es absolut in sich. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst, denn ich habe so eine leise Vorahnung, dass dir viele dieser Gründe sehr bekannt vorkommen und du sie auch schon am eigenen Leib so erfahren hast. Verpasse also nicht den zweiten Teil dieser Doppelfolge nächste Woche. Warum kündigen Lehrkräfte 7 Gründe? Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, vielleicht je nach Bundesland mit freiem Tag und Brückentag und sage bis zum nächsten Mal.